Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Isabel Klein, schön, dass Sie zuhören. Sondersendungen zu Corona, Talkshows ohne Publikum, Bildungsprogramme für Kinder und Jugendliche, die derzeit nicht zur Schule gehen dürfen. Wie die Medien auf die Corona-Pandemie reagieren, wird derzeit besonders im Fernsehen sichtbar. Darauf schauen wir heute hier in Medias Res und wir fragen, wenn jetzt alle verstärkt zu Hause bleiben, ist das nun auch die Sternstunde des Fernsehens? Außerdem blicken wir auf die besondere Rolle der Politikjournalisten in dieser Krise. Der Supervirologe, Deutschlands einflussreichster Arzt oder der Corona-Aufklärer der Nation. Das sind alles Bezeichnungen, die verschiedene Medien derzeit für einen Mann haben. Christian Drosten, Leiter der Virologie in der Berliner Charité. Werktäglich spricht er im NDR-Podcast Coronavirus Update und sein Wort hat Gewicht, auch wenn er über Politik und Medien spricht.
Ich glaube, jetzt im Moment ist es schlecht, wenn die Politik einfach mal schnell was entscheidet und dann nachkorrigieren muss, weil die Entscheidungen zu gravierend waren. Das Thema Schulschließung müssen wir ja nicht nochmal erläutern, dass das gravierende Konsequenzen hat. Und deswegen ist es gut, wenn hier vielleicht nicht mehr so versucht wird, in diesem normalen Berichtsmodus des politischen Journalismus zu agieren, sondern wenn auch politische Journalisten versuchen, mehr wie Wissenschaftsjournalisten zu arbeiten. Mehr mit Hintergrund und mit ein bisschen mehr Ruhe.
Der Virologe Christian Drosten im NDR-Podcast Coronavirus Update. Ja, welche Rolle fällt Politikjournalisten denn nun zu? Dazu ein Kommentar vom Deutschlandradio-Korrespondent Frank Capellan.
Ja, es sind Krisenzeiten. Es ist ein Ausnahmezustand. Neuland auch für die Journalisten in der Hauptstadt, erst recht für die Politiker. Der Ton verändert sich im Umgang miteinander. Die Regierenden stehen vor schwierigen Entscheidungen, die ihnen alles abverlangen. Jetzt zeigt sich, wer wirklich das Zeug hat, dieses Deutschland oder auch nur ein Bundesland zu führen. Die Krise, wenn sie erfolgreich gemeistert wird, empfiehlt Politiker für die Zukunft. Helmut Schmidt hatte seine Sturmflut, Gerhard Schröder sein Elbe-Hochwasser, Angela Merkel die Finanzkrise. Kühlen Kopf bewahren, kluge Entscheidungen treffen, das ist jetzt oberste Politikerpflicht. Zwei stechen gerade als Krisenmanager hervor, Jens Spahn, der Gesundheitsminister, und Markus Söder, der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident. Sie zeigen Haltung, sie zeigen Führung, die Bevölkerung gerade in Zeiten wie diesen braucht. Wir Journalisten haben die Pflicht, genau dies einzufordern, auch und gerade jetzt. Unsere Rolle ist, sie zu kontrollieren, auf unabgestimmte und widersinnige Entscheidungen im Corona-Management hinzuweisen. Der Virologe Christian Drosten mag den Eindruck haben, dass die Hauptstadtjournalisten die Politik zu sehr vor sich hertreiben. Er erlebt das Geschäft fast täglich bei den Pressekonferenzen des Krisenstabes, aber dies gehört nun mal zur Jobbeschreibung von Medienvertretern. Um nicht falsch verstanden zu werden, wenn nicht klar ist, ob etwa flächendeckende Schulschließungen wirklich Sinn machen, hat jeder Verantwortliche alles Recht der Welt, noch etwas Bedenk- und Beratungszeit einzufordern. Gerade in diesem Punkt aber drängten viele Wissenschaftler schon seit Anfang März zur Eile. Der exponentielle Ausbruch der Epidemie in Italien legte den Schluss nahe, dass schnelles Handeln geboten ist. Selbst Drosten glaubt, dass ein Dichtmachen der Schulen etwas bringt. Wenn sich aber zeigt, dass Länderinteressen und eine sehr unterschiedliche Bewertung der Nebenwirkungen dieser Schulschließungen einer klaren Linie im Wege stehen, dann ist es Aufgabe von Journalisten, dies offenzulegen. Es gibt eben keine Blaupause für die Bewältigung dieser Krise. Journalisten aber dürfen sich dennoch nicht davon abbringen lassen, nachzuhaken und nötigenfalls auch Druck zu machen. Wenn Großveranstaltungen ab 1000 Personen abgesagt werden, kann es für einen CDU-Parteitag mit 1001 Delegierten eben keine Ausnahme geben. Auch dieser Eindruck wurde aber in den zurückliegenden Tagen erweckt. Grundfalsch wäre es, wenn der Journalismus jetzt seine kritische Distanz aufgeben würde, auch und gerade in Krisenzeiten, darf das nie passieren.
Ein Kommentar von Frank Capellan. Die Corona-Krise hat Auswirkungen auf den Politikjournalismus und auf die Medien insgesamt. Wer derzeit den Fernseher einschaltet zum Beispiel, landet über kurz oder lang vermutlich irgendwann bei einer Corona-Sondersendung, einer Talkshow oder einem klassischen Bericht zum Thema. Annika Schneider über das Fernsehprogramm in Zeiten der Pandemie.
Am vergangenen Mittwoch hörte sich die ARD-Talkshow Maischberger noch so an.
Ein herzliches Willkommen zu einer ganz besonderen Sendung. Wir sind hier in Thüringen vor Ort in Erfurt. Und das ist eine Sendung, in der das Publikum das Wort hat. Deswegen herzlich willkommen nochmal. Sie alle, meine besonderen...
Ab Donnerstag war der Applaus verstummt.
Herzlich willkommen und ich grüße Sie herzlich zu Hause. Von dort schauen uns heute auch die Besucher zu, die wir sonst im Studio begrüßen. Bis auf Weiteres wird das so bleiben. Es sind eben besondere Zeiten.
Nicht nur bei Maybrit Illner, auch bei Anne Will waren die Gäste gestern Abend unter sich.
Und Sie merken es auch gleich, bei uns ist es ein bisschen stiller und leerer als sonst, weil wir natürlich auch kein Publikum bei uns hier im Studio haben.
Der Diskussion tat das keinen Abbruch. Ähnliche Einschnitte gab es bei den Privatsendern. RTL, Pro7 und Sat1 verzichten ab dem Wochenende auf Aufzeichnungen mit Zuschauerinnen und Zuschauern. Bei Deutschland sucht den Superstar saßen am Samstag nur die Freunde und Familie der Kandidatinnen und Kandidaten im Saal und klatschten dafür umso lauter. Die Formate scheinen auch ohne Studiopublikum zu funktionieren. Dass sie eingestellt werden sollen, davon ist bisher keine Rede. Gleichzeitig übernimmt das Fernsehen in Krisenzeiten auch ganz neue Aufgaben, vor allem das Öffentlich-Rechtliche. Weil bundesweit Kulturveranstaltungen und Konzerte ausfallen, sollen diese nun häufiger im Fernsehen zu sehen sein. Am Wochenende organisierten ARD und ZDF gemeinsam mit Kulturradiosendern zum Beispiel Ersatzformate für die ausgefallene Leipziger Buchmesse. In Deutschlandfunk Kultur wurde der Preis der Buchmesse letzte Woche live in einer Sondersendung vergeben. Auch auf den Unterrichtsausfall reagieren die Funkhäuser. Der Bildungskanal ARD Alpha zeigt seit heute vormittags Lernformate. Und der WDR strahlt ab Mittwoch das beliebte Kinderprogramm Die Sendung mit der Maus täglich aus. Und auch in der ARD Mediathek wollen die öffentlich-rechtlichen Inhalte für Schülerinnen und Schüler bereitstellen.
Das Fernsehprogramm dieser Tage ist enorm dynamisch, wie Annika Schneider zusammengefasst hat. Doch wie sieht es vor den Fernsehern dieser Nation aus? Darüber habe ich vor der Sendung mit Kerstin Niederauer-Kopf gesprochen. Sie ist Chefin der Arbeitsgemeinschaft Videoforschung. In den nun sicherlich etwas stärker frequentierten Wohnzimmern, wenn Menschen verstärkt zu Hause bleiben, schauen da nun alle fern?
Also ob tatsächlich alle Menschen, die tatsächlich jetzt sich vor Corona schützen wollen, fernschauen, also klassisch lineares TV, das können wir natürlich so ganz klar und sicher nicht behaupten. Wir können nur eins feststellen, dass wir gesteigerte Nutzungszahlen haben. Also tatsächlich Fernsehen, insbesondere lineares Fernsehen, verhält sich momentan so ein Stück weit gegen den Trend. Da hat man ja in den vergangenen Jahren immer die Tendenz in die nonlinearen Kanäle gesehen. Und insofern, wir stellen momentan auch eher einen Lagerfeuereffekt wieder zurück zu TV fest.
Welche Sender profitieren denn besonders von diesem Lagerfeuereffekt?
Es ist natürlich ganz klar, das, was wir jetzt in den Daten beobachten, die muss man natürlich immer noch so ein Stück weit mit Vorsicht genießen. Wir sind jetzt Mitte März und wenn wir uns die Zahlen betrachten, jetzt vom Jahresbeginn, seit Anbeginn der Krise bis hin zu Mitte März, also das heißt, sie sind noch nicht endgültig gewichtet, so stellen wir eins fest, der Mensch oszilliert so ein bisschen, der Zuschauer, zwischen starkem Informationsbedürfnis und auf der anderen Seite auch Ablenkung. Also das heißt, allen voran profitieren natürlich die Nachrichtensender oder beziehungsweise die großen Sender mit einer gelernten Nachrichten- oder Berichterstattungskompetenz, wie die öffentlich-rechtlichen Sender mit auch ihren Digitalangeboten, beispielsweise auch Tagesschau 24. Aber daneben profitieren insbesondere auch die Privatsender in den Primetime-Formaten, die natürlich jetzt auch gesetzt waren für den Jahresauftakt. Dort stellen wir auch fest, dass die sehr gut reüssieren oder sehr gut performen.
Ist es denn dann so, dass die Öffentlich-Rechtlichen für die Information zuständig sind und die Privaten eher auf Ablenkung, Unterhaltung und Spielfilme setzen? Mhm.
Nein, so pauschal würde ich das nicht sagen, weil tatsächlich auch alle die Sender, die wir tatsächlich auch in der Messung haben, halten natürlich auch ein Nachrichtenjournal oder Nachrichtenformat oder ein Talkformat bereit. Also wir stellen überall, auch bei RTL oder auch bei Sat1, die tatsächlich auch ein Vollprogramm haben, dort stellen wir auch gestiegene Nutzungsdauern fest. Wir stellen aber auch insbesondere natürlich ganz klar bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF Dort stellen wir natürlich auch einen starken Informationsdruck fest. Darüber hinaus auch bei ganz spitz formatierten Sendern wie beispielsweise NTV oder auch Welt.
Was erwarten Sie denn jetzt von der Fernsehnutzung in den nächsten Wochen?
Also ich erwarte, dass dieser Trend, den wir momentan sehen, also zumindest, dass, wie gesagt, dieser Trend, dass lineare TV-Nutzung, und das ist ganz wichtig, wir sprechen hier nicht von On-Demand-Nutzung oder Mediathekennutzung. Ich glaube eher, dass tatsächlich Menschen jetzt eher eine Push-Strategie wieder verfolgen. Das heißt, man schaltet gezielt zu seinem Format ein. Also wir sehen beispielsweise, sehr gutes Beispiel, wenn wir uns die gestrige Hitliste anschauen. Normalerweise für mich als Fernsehforscherin ist so ein Tatort, ne, gerade wenn es ein ganz starker Tatort ist, ist eigentlich immer so, gerade bei Zuschauer gesamt, ein Quotengarant und er führt auch immer die Hitliste an. Gestern hat tatsächlich die Tagesschau aufgrund der Ereignisse des Wochenendes mit 9,89 Millionen die Hitliste angeführt, und zwar bei allen Zuschauern und auch bei der jüngeren Klientel. Das ist durchaus bemerkenswert. Also wir sehen, dort ist ein Informationsbedürfnis, ein Informationsdruck da, und das wird auch anhalten, weil Menschen einfach auch auf glaubhaft guten und seriösen Qualitätsjournalismus setzen. Das wird mit Sicherheit, solange diese Situation vorhält und anhält, nicht stagnieren. Im Gegenteil, ich denke, das wird sich eher noch ausweiten.
Kerstin Niederauer-Kopf, Chefin der Arbeitsgemeinschaft Videoforschung zur veränderten Fernsehnutzung durch Corona. Das Gespräch haben wir heute Vormittag aufgezeichnet. Bei der Unsicherheit, die bei vielen beim Thema Corona herrscht, schließlich gibt es jeden Tag neue Erkenntnisse, Fallzahlen und neue Maßnahmen, da steigt bei den Nutzern das Bedürfnis nach Information. Genau das wird jedoch auch ausgenutzt, mit dem Gegenteil, mit Desinformation. Besonders in den sozialen Netzwerken und in den Messengern kursieren deshalb Falschnachrichten, allen voran bei WhatsApp, sodass jetzt sogar Bundesgesundheitsminister Jens Spahn explizit vor falschen WhatsApp-Nachrichten gewarnt hat. Auch eine Kollegin in der Redaktion hat eine solche Falschnachricht geteilt bekommen. Dort berichtet eine Frau, dass sie mit einem Bekannten gesprochen habe.
Und zwar arbeitet ein Freund von ihm beim Bundesnachrichtendienst und ist zuständig für Katastrophenschutz. Und er hat gerade im Freundes- und Bekanntenkreis wirklich dazu aufgerufen, dass man sich spätestens jetzt eindecken soll mit Lebensmitteln, weil in spätestens 7 Tagen die Info rausgehen wird bundesweit, dass man die Gebäude nicht mehr verlassen darf.
Eine von uns nachgesprochene WhatsApp-Sprachnachricht, eine Falschnachricht. Darüber spreche ich jetzt mit dem Journalisten Patrick Gensing vom Faktenfinder der ARD. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Ist das, was wir da gerade gehört haben, eine Ausnahme oder gibt es gerade viele solcher Falschnachrichten, die über Messenger-Dienste verbreitet werden?
Das ist absolut keine Ausnahme, sondern es gibt diverse solcher Nachrichten, die sich vor allem massenhaft verbreiten. Also ich habe es bislang noch nicht erlebt, dass auch in meinem Bekannten-, Freundes- und Familienkreis so viele solche WhatsApp-Nachrichten aufgetaucht sind. Also wir sammeln die auch und werten die aus. Und auch die von Ihnen erwähnte ist eben eine ganz typische für diese Nachrichten, die derzeit kursieren.
Sind es vor allem Sprachnachrichten, die da verbreitet werden oder auch Videos, Bilder und so weiter?
Also das gibt alle Formen der Desinformation. Ich will jetzt gar nicht immer davon ausgehen, dass das alles gezielte Falschmeldungen sind. Das sind teilweise auch einfach Gerüchte, die sich verbreiten. Wir sind mit einer extrem unübersichtlichen Situation konfrontiert. Natürlich ist die Verunsicherung riesengroß. Und wir sehen ja schon bei anderen Ereignissen, also wenn es beispielsweise Anschläge gibt, dann wissen wir schon, was in den sozialen Medien als nächstes passieren wird, nämlich dass irgendwelche auftauchen, dass die Leute anfangen zu spekulieren und so weiter. Und das erlebt man hier natürlich jetzt nochmal in einer ganz anderen Dimension. Von daher ist es nicht beschränkt auf ein Format. Diese WhatsApp, Messenger-Dienste, auch Telegram und so weiter sind aber schon seit längerem ein ganz, ganz wichtiger Verbreitungsweg für Falschnachrichten.
Ja, warum verbreiten sich diese Meldungen denn gerade zu Corona so schnell?
Bei Corona kommt alles zusammen. Wir haben eben diese Verunsicherung, die ich schon ansprach. Wir haben eine dynamische Situation. Das heißt, alle sind im Prinzip erstmal mit dieser Situation ein Stück weit überfordert. Die Menschen haben Angst. Das ist natürlich auch ein Beschleunigungsmittel für Falschmeldung und Gerüchte. Und jeder sucht nach Orientierung. Und das heißt, die Menschen schauen erstmal und sie sind auch überfordert mit dem Nachrichtenstrom. Also sie sind ja im Prinzip in den sozialen sozialen Medien 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche werden sie überschüttet mit Nachrichten. Und gerade diese Messenger-Dienste, wenn man da viel abonniert hat, da bimmelt das Telefon die ganze Zeit. Und man hat gar keine Zeit mehr, das erstmal zu durchdenken, was man da eigentlich sieht. Und das wäre eben ganz, ganz wichtig, dass die Leute sich da Zeit nehmen erstmal auch.
Ja, was kann man denn dann gegen diese Desinformation tun, wenn ich zum Beispiel so eine zweifelhafte Sprachnachricht geteilt bekomme? Was sollte ich da tun als Nutzer?
Nehmen wir mal die Nachricht, die Sie teilweise nachgesprochen haben. Da könnte man zum Beispiel erstmal nachschauen, inwieweit der BND eigentlich für den Katastrophenschutz in Deutschland zuständig ist, nämlich überhaupt nicht. Das wäre schon mal, da könnte man anfangen. Man könnte auch hinterfragen, wenn jemand sagt, ich habe einen Freund, der das und das erzählt, dann ist das keine zuverlässige Quelle. Das ist irgendeine anonyme Quelle. Darauf sollte man sich nicht verlassen. Auch das Szenario ist überhaupt nicht plausibel, dass man in 7 Tagen sagt, dass es einen kompletten Shutdown gibt, einen Lockdown. Es ist ja auch in Italien oder in Österreich, wo die Leute zu Hause bleiben sollen, explizit auch eine Ausgangssperre sozusagen schon herrscht, können die aber dennoch weiter rausgehen und einkaufen gehen. Also das ganze Szenario, das entworfen wird, ist total unrealistisch und unglaubwürdig. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich etwas Zeit nimmt und überlegt, wer erzählt mir da eigentlich gerade was? Genauso, wenn mir auf der Straße jemand etwas erzählt, dann überlege ich, wer ist denn das und woher weiß der das und wie glaubwürdig ist das? Und deswegen muss man sich Zeit nehmen und nicht einfach solche Informationen weiterleiten. Es ist genau wie bei der Eindämmung des Virus. Jeder Einzelne ist jetzt auch gefordert und in der Verantwortung, etwas zu unternehmen und eben sich nicht unverantwortlich zu verhalten, sondern besonnen. Und deswegen ist es eben wichtig, solche Falschnachrichten nicht einfach weiterzuleiten.
Sagt der Journalist Patrick Gensing vom Faktenfinder. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne, danke.
Finger weg also von unseriösen Nachrichten, lieber mal selber prüfen und schauen, ob die Quellen auch transparent sind, die Informationen klar. Und wenn Sie sich einen genaueren Blick verschaffen wollen, können Sie das auch online tun. Auf unserer Website, in unserem Corona-Dossier unter deutschlandfunk.de, da finden Sie auf jeden Fall alle geprüften Informationen. Und nun blicken wir nach Lesbos. Dort herrschen chaotische Zustände und das nicht erst seit Corona. Die Lage dort macht es auch Journalistinnen und Journalisten schwer zu berichten. Zum einen, weil die Situation so unübersichtlich ist. Zum anderen, weil es immer wieder Anfeindungen und sogar Attacken gegen Medienmacher gibt. Die freie Journalistin Franziska Grillmeier wohnt seit Sommer vergangenen Jahres auf Lesbos und berichtet kontinuierlich von dort. Seit gestern ist sie wieder in Deutschland. Ich habe vor der Sendung telefonisch mit ihr sprechen können und sie als erstes gefragt, wie hat sich die Situation für Journalistinnen und Journalisten auf Lesbos in den vergangenen Wochen entwickelt?
Wir hatten tatsächlich eine rasante Abnahme eines rechtsfreien Raums, also nicht nur für Journalisten und Journalistinnen, sondern auch für Geflüchtete vor Ort, für die Inselbewohner, für die Geflüchteten dort, wo man irgendwann das Gefühl hatte, man weiß gar nicht mehr, wie man berichten soll, wie man auch gefahrenlos berichten kann, da immer mehr Leute auch eine Art Selbstjustiz auf der Insel übernommen hatten, nachdem die griechische Regierung gesagt hat, wir stellen ein zweites Camp auf die Insel und dann die Türkei ankündigte, die Grenzen zu öffnen, hat sich eine Spirale der Gewalt entwurzelt tatsächlich, die zutiefst und die Pressefreiheit angegriffen hat und Leute eigentlich in eine komplette Gefahr gebracht hat, überall auf der ganzen Insel, ob das nun Inselbewohner waren oder Geflüchtete oder eben Journalisten auch vor Ort. Es hat sich dramatisch verschlechtert.
Auch unser Korrespondent Panayotis Gavrilis hat uns Anfang März von einer, Zitat, extrem gefährlichen Gemengelage berichtet auf Lesbos. Attacken auf Journalistinnen und Journalisten seien keine Einzelfälle. Haben auch Sie Attacken oder Anfeindungen erlebt oder beobachtet?
Was ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass man eben einerseits von den Behörden ganz schwerwiegende Probleme bekommt zu berichten und andererseits von der Inselbevölkerung, die immer mehr frustriert ist, wo sich eine Art Selbstjustiz auch in den letzten Wochen breit gemacht hat und einzelne radikal extremistische Gruppen auch die Straßen blockiert haben, Leute nicht mehr durchgelassen haben, eigene Roadblocks errichtet haben, wo sie dann ID-Checks durchführten und zum Teil halt auch bewaffnet mit Steinen und Schlagstöcken unterwegs waren. Und in so eine Straßensperre bin ich auch mit meinem Fotografenkollegen gekommen. Und wir sind aus der Situation ganz gut rausgekommen, wurden aber tatsächlich unter Schlagstöcken und Steinbewurf dann rausgejagt. Also ich hatte auch viele Kollegen, die verprügelt wurden. Uns wurde generell der Zugang zum Militärschiff nach Moria selbst, in dem Geflüchtetenlager, wo 20.000 Leute auch weiterhin jetzt unter schwersten Bedingungen leben, wo auch gerade wieder vor einer Stunde ein Feuer ausgebrochen ist, erschwert. Ja, man hat dort einen rechtsfreien Raum und das ist nicht erst seit gestern so, sondern seit Jahren tatsächlich, dass wir als Journalisten zum Teil gar nicht mehr die Genehmigung bekommen, im Lager zu sein, auch auf diesem Militärschiff, wo jetzt die Ankommenden seit dem 1. März eingesperrt wurden. Was vor 2 Tagen dann aufs Festland übergesetzt ist, da konnten wir, hatten wir keinen Zugriff und konnten auch an nichts rütteln. Das erleben wir immer wieder und jetzt ist es natürlich so, dass sich so eine Art schwarze Box aufgetan hat, wo man Menschenrechtsverletzungen zum Teil gar nicht mehr nachvollziehen kann.
Sie sind also auch selber zur Zielscheibe dort geworden. Wie frei können Sie denn noch berichten nach Ihrer Stimmungslage her?
Nun, ich bin jetzt gerade wieder in Deutschland angekommen und dadurch, dass ich seit knapp 2 Jahren auf der Insel lebe, habe ich ein ganz gutes Netzwerk vor Ort und viele Menschen, die auch unterstützen können, die wo ich auch weiß, da kriege ich trotzdem noch Informationen und kann transparent auch berichten. Aber gleichzeitig ist es enorm schwierig geworden. Wir standen genauso wie alle anderen auch unter einem starken Sicherheitsrisiko, auch das Haus zu verlassen, attackiert zu werden. Wir hören immer wieder, seid ihr NGO oder seid ihr Journalisten? Und wenn wir nicht zu sozusagen in Anführungszeichen den Guten gehören, dann sagen sie, hau ab, wir brauchen euch hier nicht, wir werden bespuckt zum Teil auch.
Sie sprechen von einem hohen Sicherheitsrisiko, von einer Frustration. Wie ist denn die Stimmung unter den Journalistinnen und Journalisten dort? Haben da schon einige ihre Segel abgebrochen?
Ja, ich habe in den letzten Wochen immer wieder Anrufe bekommen, wie denn die Sicherheitslage ist, auch gerade von Reportern und Reporterinnen, die ankommen wollten, auch vielen Fotografen, die international auch unterwegs waren, haben zum Teil richtig so sich auf eine Krisensituation vorbereitet, wie man es eigentlich auch nur in Kriegen tatsächlich oft macht. Und das war dann oft so dieses, wie ist der Weg vom Flughafen in die Stadt? Soll ich ein Taxi nehmen? Soll ich ein Auto mieten? Weil Mietautos immer wieder angegriffen wurden auch. Also man ist unter einem enormen Druck und es sind tatsächlich auch Leute abgereist. Aufgrund der Sicherheitslage, aber auch, weil es einfach jetzt durch Corona auch gefährlich wurde, dass die Insel eventuell isoliert wird.
Sie sind ja jetzt zurzeit in Deutschland. Wollen Sie wieder hinfahren und berichten?
Ja, so schnell es geht.
Sagt die freie Journalistin Franziska Grillmeier, die seit Monaten von der griechischen Insel Lesbos berichtet. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke auch.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Christian Beckinger. Ich bin Lokalredakteur bei der Saarbrücker Zeitung in der Lokalredaktion Merzig. Und unsere Aufmachergeschichte morgen hat mit dem Coronavirus zu tun. Wir haben 3 Standorte von Tafeln in unserem Landkreis und 2 davon müssen jetzt den Betrieb einstellen. Gründe dafür sind, dass es zum einen an Nachschub mangelt mit den Waren, zum anderen aber auch, dass immer mehr der ehrenamtlichen Mitarbeiter sich aus Angst vor einer möglichen Infektion abgemeldet haben für die Arbeit. Das ist die Geschichte für morgen, die überschrieben ist mit der Schlagzeile: Das Virus kennt kein Mitleid. / Tafeln in Losheim und Wadern stellen Betrieb ein.
Der Verrückte in den Dünen über Utopie und Literatur. So heißt das neue Buch von Uwe Timm. Gleich Thema im Büchermarkt hier im Anschluss. Diese Ausgabe von Medias Res geht damit zu Ende. Nachhören können Sie diese wie immer in der DLF Audiothek-App. Mein Name ist Isabel Klein. Tschüss und auf Wiederhören.